Willkommen beim Webinarhelden-Podcast. Experten. Sichtbarkeit. Erfolg. Ich bin Raphael Schottino. Schön, dass du dabei bist.
Willkommen, Johanna Dahm, bei den Webinarhelden. Premiere bei Webinarhelden mit Johanna. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich total, Raffaele. Ist das wirklich das erste Mal? Nein, ich war doch schon mal bei dir im Podcast, oder?
Da hieß es noch Webinar Hub.
Oh, bei Webinar neuer Titel, neues Spiel, neues Glück, stimmt.
So ein bisschen das Format geändert, weißt du, es ist jetzt nicht so anders und doch anders. Und du warst ja damals schon mit einem tollen Thema, mit deinem Hauptthema auch, was du hast. Es geht ja um Entscheidungen bei dir immer. Und jetzt geht's um Aufhören. Aber das ist der Titel vom Buch, ne? Das ist jetzt nicht, dass wir aufhören. Der ist wirklich so knallhart. Wie kommst du auf diesen Titel?
Ja, du, mir ist klar geworden, dass die meisten Leute immer sagen, sie würden sich ja gerne entscheiden, aber da sind noch so viele andere Sachen auf dem Tisch oder es gibt Dinge, die sie zurückhalten und so weiter. Und wenn man dann über diese Sachen spricht, dann merke ich einfach, dass das oft liebgewonnene Routinen sind oder Dinge, die ihnen gar nicht mehr so nützlich sind. Auch oft Strategien, die ihnen vielleicht früher sehr gut in die Karten gespielt haben, aber heute nicht mehr. Und man eigentlich sagt, ja, diese Zöpfe, die müssen runter. Aber du weißt es ja, wenn man sich dann etwas eingegroovt hat, wenn man mit was gut klarkommt, ist es gar nicht so leicht, damit aufzuhören, selbst wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Stichwort KI, Arbeitsprozesse und so weiter und so weiter. Dann sagen die Leute auf einmal, kannst du mir ja nicht wegnehmen, jetzt weiß ich endlich Bescheid, wie es geht und jetzt soll auf einmal irgendwas anderes das übernehmen. Ja, ist so. Man muss jetzt aufhören, muss was Neues machen. Machen die Leute aber gar nicht so gerne. Deswegen habe ich einfach mal provokant gesagt, erst aufhören, dann entscheiden, dann neu beginnen. Und weil dieses Aufhören die schwerste Entscheidung überhaupt ist, ja, habe ich das Buch so genannt.
Das ist Wahnsinn. Du sagst Königsdisziplin des menschlichen Entscheidens. Aufhören. Ja. Das können die wenigsten. Ja. Du, das ist interessant, was du sagst. Du gehst ja auf irgendwie zwei oder mehrere Bereiche. Das Aufhören bezieht sich auf mehrere Bereiche so im Buch. Du gehst einmal wirklich biologisch aufhören, also so privat auch, Beziehungen und sowas. Ja. Und auch in der Gesellschaft, ne? Schlussstrich ziehen ist überhaupt nicht in.
Nee, gar nicht. Also wir leben ja in so einer Multi-Optionsgesellschaft. Ja? Du kannst ja alles haben und zwar möglichst gleichzeitig. Guck dir einfach mal so dein Netflix an. Hm. Ja, im Vergleich zu früher ein oder zwei, vielleicht maximal drei Fernsehprogramme. Du musstest immer umschalten. Heute kannst du mehrere Sender ja gleichzeitig haben und gucken, was wo kommt. Und das ist gar nicht mehr in, dass man sich entscheidet zwischen A oder B, sondern man lässt gleichzeitig laufen. Ja, Polyamorie. Also du siehst, es ist nicht so mein Ding, aber viele Leute haben mehrere Beziehungen gleichzeitig, ja. Und der Trend geht zum Jobflickenteppich. Also du hast mehrere Jobs gleichzeitig und so weiter. Also dieses Entscheiden, nur das eine zu machen oder nur das andere, ist gar nicht mehr so jedermanns, jeder Frau Sache. Aber manchmal kommen sich Dinge eben auch in die Quere und sind nicht miteinander vereinbar. Und dann wird's halt schwierig. Ja,
das und, ist so, man will da alles, halt so und alles auf einmal. Ist das so,
Johanna? Ja, genau, so? Genau. Und Rockefeller hat irgendwann mal gesagt, let the good go for the greatest. Also lass das Gute einfach sein, um das noch Bessere zu bekommen. Und ja, das ist es halt manchmal. Ja, gehe ich ins Ausland, um dann die noch bessere Option zu haben. Ja, aber dann müsste ich dieses liebgewonnene Gärtchen und mein schönes Häuschen mit Vorgarten müsste ich dann sein lassen und so weiter und so weiter. Also gar nicht so einfach. Deswegen, ja, es ist so eine Königsdisziplin für mich. Ja.
Das ist so, ich kenne das auch so. Ich bin eher so einer, der mal aufhören kann. Aber auch, das ist ein Prozess, ne? Ich kenne einige, ohne Namen zu nennen, die im Job sind und immer jammern. Weißt, dann denke ich, hör doch mal auf, dann such doch was anderes. Aber irgendwie ist das die liebgewonnene Gewohnheit. Ist das dieses Sicherheitsgefühl, was die Menschen haben? Ist das in unserer Kultur so, weißt du, das Risiko mal Veränderungen vorzunehmen? Ist das hier, ich sag mal, im Dachraum speziell irgendwie ausgeprägter als jetzt im arabischen Raum? Hast du da Erfahrungswerte?
Ich finde das eine ganz interessante Frage. Danke dafür. Also ich war mal bei einem sehr großen Psychologen, amerikanischen Persönlichkeitsentwickler, Dr. Joe Dispenza. Ja, auch toller Buchautor und so weiter. Und den habe ich live erleben dürfen und der spricht immer von Wire and Fire, Wire and Fire. Also wenn es um die Synapsen im Kopf geht, ja. Und der kam genau auf dieses Thema Meckern und Stresssucht zu sprechen. Und der hat erklärt, und das macht für mich Sinn, je öfter du etwas wiederholst, desto eher glaubst du auch daran. Also wenn du dir immer wieder erzählst, scheiß Job, entschuldige bitte, mein Chef ist blöd, meine Frau ist nicht die schönste und das Mittagessen ist immer ekelhaft in der Kantine und so weiter, glaubst du auch dran. Und dieses Complaining, also dieses sich Beklagen darüber, das macht es dann noch stärker. Also es wirkt wie so ein Verstärker im Kopf. Und je öfter du dir das erzählst, desto mehr sagen deine Neuronen im Kopf auch, ja, es ist so. Und umso eher willst du diese Geschichte dann auch immer wieder erzählen, weil du dich in dieser Geschichte einfach auch noch so wohlfühlst. Sprich, du fährst in den Urlaub und erzählst den Leuten, die du dort kennenlernst, genau dieselbe Geschichte, wie am Arbeitsplatz, wie zu Hause am Stammtisch, wie deinen Kindern, nämlich dass immer alles blöd ist. Ja, du kommst aus diesem Labyrinth des synapsengetriebenen Wire und Fire gar nicht mehr raus. Ja, also ist wenn das, dich nicht jemand wirklich aus dieser fast Stresssucht schon rausholt.
Dann glaubt er das irgendwann. Vielleicht hat er wirklich mal Stress. Ich habe das ja auch. Deshalb ist nicht gleich alles schlecht. Ja. Aber dann bleibt er da drin gefangen und merkt gar nicht, wie er da das eigene Gefängnis gebaut hat, das Geistige.
Ja. Ja.
Und ist an der Falle drin. Wie kommt man denn da raus?
Weißt du, ja, das ist ein guter Punkt. Du hast ja gerade gefragt nach anderen Kulturräumen zum Beispiel, die zum Beispiel mehr Feierkultur haben oder eine Gebetskultur oder so. Also wo der Tag zum Beispiel unterbrochen ist durch unterschiedliche Rituale. Ja, also nehmen wir mal den arabischen Raum, da wird 5-mal am Tag gebetet. Sprich, du unterbrichst deinen Arbeitsalltag bis zu 5-mal. Um dann immer wieder dich rauszuholen aus deinen Routinen und zu beten. Ja? So, dann wird da einfach gerne gefeiert im arabischen Raum. Das kenne ich auch aus dem afrikanischen Raum. Das kenne ich aus vielen Kulturräumen. Da wird einfach die Arbeit hinter sich gelassen und dann wird gefeiert. No matter what. Es wird sich auch gefreut für andere Leute. Also wenn irgendjemand anders zum Beispiel einen Erfolg hatte, mehr Geld verdient, eine bessere Position hat oder was auch immer, dann wird sich einfach mit dem zusammen gefreut. So eine Mitfreude kennen wir aus Deutschland ja gar nicht. Wir kennen ja eher den Neid. Ja, also so dieses, wieso hat der denn jetzt den Job und nicht ich? Ja, da muss ich nochmal mit meinem Chef reden. Das war bestimmt ein Irrtum. Dann wird der andere eher schlecht gemacht. Ja, und ich hätte das doch eigentlich verdient. Und es ist gar nicht so dieses, hey, wir feiern jetzt zusammen, wie hast du das denn gemacht? Nächstes Mal bin vielleicht ich dran und so weiter. Also ich glaube, andere Kulturräume, andere Rituale und deswegen auch eine andere Stressunterbrechung dabei.
Was gar nicht so schlecht ist, ne? Dass man so mal unterbricht.
Da sagst du was, ja.
Ich habe das so, Johanna, du kennst mich ja so für mich auch entdeckt, so, weißt du, dass ich zum Beispiel jetzt arbeite und dann gehe ich mal einen Sport zwischendrin. Oder ich mache einen Spaziergang oder gehe mal joggen oder gehe mal kurz weg mit den Kids oder wir gehen was essen oder so. Und das ist ungewöhnlich, wie ich arbeite. Oft ist immer noch dieses 9-to-5. Man geht so zur Arbeit und dann ist man da für 8 Stunden. Ich habe das ja auch in Deutschland in so einem Interview gehört da von dem Kanzler, der da erzählt hat, die Schweizer arbeiten so viel, was auch stimmt. Aber es geht doch um die Effizienz. Es geht doch um andere Sachen. Ist das ein gesundes Leben, wie ich das mache? Wie würdest du es beurteilen? Ich überlege selber mal.
Ich reflektiere mal. Schaue ich jetzt mal in meine Glaskugel hinein und sage ja. Also ich finde das hochinteressant, was du sagst. Ich habe ja 10 Jahre in der Schweiz gearbeitet. Und ich hatte den Eindruck, dass die Menschen alleine schon zur Natur, durch diese Naturnähe, ne, also Nähe zu den Alpen, zu den Bergen, zu den Seen und so weiter, ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeit hatten, haben durchaus auch früher angefangen als in Deutschland, 6:30 schon im Büro, aber dann auch eingehalten, 18 Uhr war fertig, man ist mit den Kindern rausgegangen, man ist am Wochenende nicht erreichbar gewesen und darauf war man auch ein Stück weit stolz. Und er hat auch immer gesagt, ja, ihr Deutschen, ihr Dütschi, das war weiß ich noch, ihr Dütschi, ihr übertreibt's. Ja, so, also das war so eine Sache, die mir da in den Sinn kommt. Ich weiß aber auch, dass man sich das vormachen kann. Ein Kollege von mir hat immer erzählt, wie stolz er darauf sei, so eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Der ist neben mir vom Stuhl gefallen. Die Geschichte erzähle ich auch im Buch. Ja, also du kannst dir natürlich auch so ein bisschen blindfolded was vormachen mit deiner Work-Life-Balance und nicht auf die Zeichen achten. Ich glaube, davor ist keiner von uns wirklich gefeit. Ja. Was ich aber schon denke, ist, man darf nicht so sehr auf andere hören. Man muss mehr auf sich selbst hören. Wenn du zum Beispiel erzählst, du gehst öfter mal während der normalen, was ist schon normal, Arbeitszeiten zum Sport oder ich gehe zum Beispiel viel mit dem Telefon raus. Ja, also ich telefoniere viel draußen. Du und ich, wir sprechen ja auch schon mal, wenn ich sage, hey, Raffaele, können wir es aufs Telefon legen, statt jetzt auf ein Teams-Meeting oder so. Korrekt, ja. Dann sagen Leute zu mir schon mal dieses, ja, dein Leben möchte ich haben. Ja, und du weißt, dass ich jetzt auch nicht gerade wenig arbeite.
Nein, ja.
Aber da merke ich schon, dass sofort wieder der Neid da ist, weil man nicht auf seinen vier Buchstaben im Büro sitzt, sondern ja, draußen telefoniert. Aber was ist der Unterschied, ob ich jetzt drinnen oder draußen telefoniere? Ich mache ja trotzdem meine Arbeit. Aber ich behalte es für gesünder, draußen zu telefonieren. Ja.
Dass man so ein bisschen auf sich selber schaut, wie tickt man, wie fühlt man sich wohl. Und dann passiert das auch, dass du dann zum Beispiel rausgehst mit dem Telefon und gar nichts dir dabei denkst, sondern das ist der Flow. Du kommst nach Hause, bist dann ausgeglichen, hast nicht diesen Stress, als wenn man jetzt im Büro hockt. Man muss jetzt an diesem Schreibtisch und so weiter sitzen, die 8 Stunden, egal was ist. Ich weiß von dir auch, dass du sehr flexibel arbeitest. Dann bist du eben mal unterwegs, nachmittags privat und dann abends ein bisschen länger kann man dich erreichen und so. Du, du machst das so, wie es dir, dir gut tut. Ne?
Also Erreichbarkeit ist sowieso ein Thema, du weißt das. Wenn ich etwas zusage, dann ist meine Loyalität zumindest selbst eingeschätzt, sehr hoch. Wenn ich in einem Projekt bin, dann ist da, hat das für mich oberste Priorität. Das wissen dann auch die Menschen in meinem Privatleben, ja. Wenn wir sagen, wir machen ein Buch oder wir machen, ja, wir haben ja auch schon den Sammelband zusammen erarbeitet. Ja,
korrekt.
Oder wir haben eine Deadline zusammen für ein Projekt. Wir haben da zum Beispiel unser tolles Webinar zusammen erarbeitet. Dann sage ich die Dinge nicht nur zu und liefere dann doch später, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, sondern ich sage nur die Dinge zu, die ich auch einhalten kann. Aber dann halte ich sie auch ein. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, so eine Arbeitskultur, weil meine Partner ja auch auf etwas warten, die mit mir zusammenarbeiten. Und das respektiere ich immer sehr stark. Ja. Also das sind so Dinge, die habe ich mir angewöhnt. Dafür lasse ich an anderen Stellen vielleicht einfach auch locker, wo ich nur mit mir selbst arbeite oder wo es vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Zeitrahmen hat. Das muss man, ich nenne das mal Selbstführung. Ja. Wir sind ja auch alle Führungskräfte unserer selbst. Und das finde ich, es ist aber auch eine Entscheidung, das so zu machen. Ja.
Dass man einfach das, was man sagt, auch wirklich gilt. Es ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft, finde ich, korrigiere mich, dieses Ja ist relativ geworden. Also dieser Spruch, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern, ist irgendwie unglaublich präsent. Das war, wo ich jetzt etwas jünger war, sage ich mal, eher nicht. Ich bin natürlich auch sehr religiös, ich muss es dir sagen, erzogen worden. Da hieß es auch, dein Ja soll Ja bedeuten. Also wenn du sagst, ja, ich tue es, dann tu's.
Ja.
An den Taten erkennst du die Menschen, die das erzählen. Ja. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe das Problem umgekehrt, aber dass oft, wenn ich Zusagen mache, wie du sagst, dann von der Gegenseite nicht die korrekte, die Zeit eingehalten wird, die der Umfang eingehalten wird, die Qualität eingehalten wird, was versprochen wurde. Das ist für mich echt schwer, so zu arbeiten. Also sie suchen die Leute auch aus. Ne? So wie du auch, wenn man sieht, okay, das klappt, das funktioniert so. Es ist aber, ist das so von mir subjektiv? Das ist so relativ. Nee, so what? Da gibt's so what? Du hast diesen Spruch auch da, ne?
Ja, habe ich auch den Eindruck. Mich würde aber mal interessieren, was machst du dann? Also mein Thema ist ja gerade aufhören, ja. Hörst du dann auf mit den Menschen? Sagst du dann, okay, ich habe 1-2 Mal mit den Leuten gearbeitet und es funktioniert nicht so richtig. Ich arbeite lieber mit jeweils anderen oder wie machst du es?
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sehr großherzig.
Ja.
Das heißt, ich mache schon, beim ersten Mal sage ich, mein Gott, kann passieren. Beim zweiten Mal hake ich schon nach, was ist denn da los? Aber ich bin schon sehr geduldig. Allerdings ist irgendwann der Faden gerissen. Also ich habe auch schon dann Partnerschaften gekündigt. klar und deutlich, aber immer auch freundschaftlich, also immer mit Feedback, ne? Also nicht so hau ab aus meinem Leben, sondern du stopp, so geht's nicht weiter, ich komme nicht weiter so, versteh das, du kannst dir die Leute suchen, wo es passt, bei uns passt's einfach nicht mehr. Also schon so, aber es ist nicht einfach, Johanna, und ich muss das, ich bin ja auch schon etwas älter, keine 20 mehr, ich muss das wirklich lernen. Auch wirklich zu sagen, stopp jetzt. Ne? Also es war nicht, dass ich früher auch so war. Ich habe früher viel länger ausgehalten. Ja, manchmal ja. mitgeschleppt auch Partnerschaften. Ja. Ja. Also ich rede es geschäftlich. Und das hat einen nicht gut getan. Sicherlich.
Ja, also ich finde das ja schön, das mal von einem Mann zu hören. Ich dachte immer nur, wir Frauen sind so diejenigen, die nicht Nein sagen können. Aber ich kenne das wohl auch. Jetzt sind wir beide ja nicht mehr 20, aber wobei du siehst ja noch sehr gut aus.
Also, du, du, auch, du auch.
Oh, danke schön.
Es ist
Dankeschön.
Ein Podcast ohne Video, aber wir haben das Video trotzdem an, damit wir uns sehen hier. Ne?
Ja, genau, genau. Wir heitern uns hier gegenseitig Richtig. Auf, ja. Also womit wir nie aufhören werden, ist uns gegenseitig Komplimente zu machen, finde ich. Ja, das muss auch sein. Aber weißt du, ich finde auszusieben auch mal, ja, was tut einem gut, was tut einem nicht gut, was hält einen auch davon ab, erfolgreich zu sein. Und mit Erfolg meine ich gar nicht nur irgendwie Geld zu verdienen, sondern auch in dieser Selbstwirksamkeit zu sein. Ja, du hast ja ein unglaubliches Tempo. Immer wenn ich dich sehe, immer was Neues am Start. Ja, mal, ich habe wieder was Neues ausprobiert und ich saß nochmal und habe getüftelt und so weiter. Ich bewundere dich dafür sehr. Aber wenn du jetzt nur so Spaßbremsen an der Backe hast, ja, die dich da aufhalten, kommst du ja nicht weiter. Du kommst ja nicht zu den Dingen, die dir die Freude machen. Ja, und davon unabhängig hast du dir ja jetzt auch einen Status erarbeitet, an dem du sagst, es macht mir jetzt auch Freude zu arbeiten. Also warum sollst du dich auch noch belasten mit Menschen, die da immer nur an deinem Rockzipfel kleben und sagen, ja, aber. Weil diese Abersager, also diese Verhinderer, diese ewig gestrigen, die dir immer nur sagen, was alles nicht funktioniert, die halten dich natürlich auch auf. Ja. Und so mache ich es halt auch, dass ich sage, okay, manchmal sind Verhinderer ja auch gut, weil sie dich nochmal auf so ein paar Risiken hinweisen und du musst dann nochmal zuhören und sagen, okay, gerade in Unternehmensteams oder so, ja, was habt ihr für Einwände, was könnte passieren, was habe ich vielleicht übersehen, alles fein, aber irgendwann dann mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, der Weg geht aber jetzt nach vorne, auf den haben wir uns geeinigt, auf den haben wir uns committed, jetzt lass uns auch losgehen. Und lass uns auch aufhören, über die Dinge nachzudenken, die wir nicht ändern können. Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
Ganz extrem wichtig. Heute in dieser Überflutung Social Media, wo man mit Informationen geflutet wird. Ja. In den meisten Sachen kann man nichts ändern. Und wie du gesagt hast, wenn sich das ständig wiederholt, dann wird das auch irgendwann mal zu unserem Mind. Ne? Das heißt, das Leuchten ist dann nicht mehr so in den Augen. Ja.
Exakt, also das, was du sagst, ist so toll, die Leute können eh nicht mehr unterscheiden, was ist richtig und was ist nicht richtig, was ist wahr und was ist falsch. Ich habe eine Statistik gelesen, irgendwie 79% oder 80% der Menschen zwischen 15 und 20 können bildbearbeitete Bilder nicht mehr von nicht bearbeiteten unterscheiden. Ja, also so mit Filter und Nase flach und was weiß ich. Ja. Also überleg. Das bedeutet doch, dass auch unsere News, unsere Nachrichten, alles, was nicht stimmt, was manipuliert ist, wird nicht mehr als solches erkannt. Jetzt bringen wir da noch diese ganzen ewig gestrigen Bedenken und das, was alles passieren könnte, was aber gar nicht passiert ist, das mischen wir auch noch unter. Wie willst du das alles noch auseinanderhalten? Da musst du eine Entscheidung treffen und sagen, ich bleibe bei den Fakten, die ich überprüfen kann. Bei den Dingen, die ich verifizieren und falsifizieren kann, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und ich kann nicht noch alles mitnehmen, was um Gottes Willen noch an Schlechtem vom Himmel fallen oder aus dem Erdkern heraussteigen könnte. Das Sonst werde ich ja verrückt.
Naja, das ist so ein bisschen über den Galliern, gell? Es könnte ja der Himmel auf den Kopf fallen. Deshalb.
Richtig.
Ich lese auch, ich lese ja überhaupt keine Nachrichten mehr groß da, außer so ein bisschen Wirtschaft, Economy und so, aber Nachrichten eigentlich null. Weil wenn ich es tue, dann steht da, es könnte, hätte, würde. Weißt du, ich denke, mach einfach mal. Geht nicht, ist alles so. Und das ist so, das suggestiert was und dann rennt man in eine Richtung, wo man gar nicht will. Ja. Also auch Detox your life. Ne?
Ja, absolut. Und ich meine, am Ende ist es eine Wette. Du musst dich für was entscheiden. Ja, auch beim Aufhören. Ne? Wenn du irgendwie sagst, du hörst jetzt mit dem Rauchen auf oder du hörst mit irgendwas auf, von dem irgendjemand sagt, es ist schädlich oder du dir selbst, du wirst trotzdem irgendeinen Tod sterben. Ja? Also du gehst immer eine Wette ein. Vielleicht lebst du länger, vielleicht nicht. Vielleicht kriegst du keinen Lungenkrebs, vielleicht kriegst du Lungenkrebs. Trotzdem. Ja? Also es ist immer eine Wette. Aber irgendeinen Weg solltest du gehen, selbst wenn du nicht entscheidest, ja, also wenn du dich entscheidest, nichts zu machen, das ist trotzdem eine Entscheidung.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Möchtest du aus deinem Wissen ein Webinar entwickeln, das begeistert und regelmäßig neue Kunden gewinnt? Dann buche dir ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Gemeinsam entwickeln wir deinen individuellen Fahrplan für erfolgreiche Webinare. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Die meisten Leute, die versuchen ja momentan das wirklich so auszusitzen.
Ja.
Ja, und zu sagen, ja, okay, ich warte mal ab. Ja, ich warte mal ab, was passiert. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Aber auf was willst du noch warten? Es ist schon alles passiert. Wir sind in Kriegszeiten. Ja, nach der jetzigen Fußball-Weltmeisterschaft wird die nächste kommen. Ja, also es gibt auch einige Routinen. Ja, Spahn ist zurückgetreten. Das wollten wir sowieso. Er ist aus den falschen Gründen jetzt zurückgetreten. Jetzt meckern die Leute wieder. Weißt du, es ist doch verrückt. Also man sollte Flagge bekennen und man sollte für seine Werte einstehen und sagen, mit was höre ich auf, mit was ich meine, mache ich weiter und für was entscheide ich mich. Das sind so drei Fragen, die sollte man einfach für sich klar haben.
Wenn ich so das, was du gerade genannt hast, mir beobachte, ist es gefährlich heute, Haltung zu haben, also eine Einstellung, die vielleicht auch nicht die ist, die so vorgegeben wird, sage ich mal vorsichtig. Ist es so, Haltung, sind die Leute nicht mehr bereit, sowas zu einer Haltung zu haben? Und ich meine das jetzt nicht, anderen auf den Kopf zu hauen, sondern für sich selbst. Das ist ja auch scheinbar eine Haltung.
Ich sehe dich gerade schon, du hast den Gallier zitiert, jetzt kommst du zum Hinkelstein und haust den anderen ein.
Ich hänge bei den Galliern fest, die sind für mich gerade so sehr aktiv,
wenn ich umschaue. Ja, Haltung. Weißt du, ich war kürzlich in einem Podcast, in einem Business, Hardcore-Business-Podcast, wirklich, ja, auf Englisch und es ging wirklich auch um viel Geld und wie kann man nochmal neue Märkte erschließen und so weiter. Und welche Rolle spielen Führungskräfte und müssen die vorangehen und welche Haltung müssen die zeigen? Also wirklich nochmal so die alten Fragen, die wir uns schon seit ehedem stellen, ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, mit der Haltung, das ist ja schön und gut, aber die Haltung darf nicht in eine Erstarrung münden. Ja? Sondern das muss sich immer wieder anpassen. Ja? Und vielleicht auch an jeden Einzelnen, weil nie waren Teams so heterogen. Der eine ist total motiviert durchs Geld. Der andere hat Angst, dass er sein Geld verliert. Dann haben wir 4 Generationen im Team. Ja, der nächste möchte völlig frei arbeiten. Der nächste, der arbeitet hier nur noch mit einer Pobacke und ist schon auf dem Absprung und will vielleicht auswandern. Ja, was willst du da mit einer starren Haltung arbeiten, sondern du musst biegsam sein wie so ein Bambus, ja, am besten wie so ein Klapperschlangentänzer, ja, musst du da rumtanzen. Also mit der Haltung, das ist ja alles immer schön und gut und das eignet sich auch irgendwie für so einen LinkedIn-Post, aber am Ende des Tages ist so ein Führungsalltag, boah, ganz schön anstrengend, finde ich, und darf man auch nicht unterschätzen. Wenn du es schaffst, die Leute irgendwie zu begeistern und ihnen beizubringen, wie sie ihre eigenverantwortlichen Entscheidungen treffen, ja, und zwar ohne Angst, dass sie eins auf den Deckel bekommen oder einen Hinkelstein abbekommen, ja, um bei den Galliern zu bleiben, dann finde ich, hast du schon einen halben Nobelpreis verdient. Ehrlich. Ja, aber ob du da vorne ranturnst mit so einer Haltung, ich glaube, das ist schon fast überbeansprucht, ja. Das ist schon fast zu viel verlangt.
Das hat schon fast religiöse Züge. Wenn ich da in die Vergangenheit denke, haben ja auch alle unsere Einstellungen gehabt, sind zur Arbeit und bei der Arbeit war einfach die Arbeit, privat war privat. Das ist alles irgendwie so ein bisschen durcheinander, das Gefühl gemischt und alles wird sehr persönlich genommen. Ist das auch so der digitale Lärm, weißt du, und hast du so ein bisschen in deinem Buch auch, Suche nach Relevanz, also dass Menschen sich sehr wichtig nehmen dadurch. Ich habe Haltung.
Ja, das ist ein guter
Punkt. Außen, hier, ich bin da, ich habe was zu sagen. Ist das so durch YouTube und Co., weil wir machen auch einen Podcast, ist es so, dass jeder versucht, irgendwas zu zeigen? Oder was ist das? Weißt du, so?
Das ist eine tolle Frage. Also dann lass mich da mal, während ich spreche, auch drüber nachdenken. Mhm. Der Mensch hat ja schon einen Geltungsdrang. Du hast ja die Religion angesprochen. Wir sind ja sozusagen in der Schöpfung die höchste Spezies, ja, am letzten Tag erschaffen worden. Und dadurch haben wir schon mal so eine Stellung. Mhm. Ne? Und jetzt wird ja auch noch jedem Kind eingeredet, dass es das schönste, beste, tollste, höchstbegabste und übersensibelste Kind ist und dazu noch mit 25 Allergien ausgestattet und allein deswegen schon Nobelpreis verdächtig. Und damit bist du ja schon prädestiniert, dass alles, was du von dir gibst, im Grunde in Stein gemeißelt werden muss. Jetzt sagt man auf der anderen Seite aber, ja, jetzt kommt auch noch die künstliche Intelligenz und alles, was du bisher getan hast, wird dir weggenommen, weil überflüssig. Also dein Job wird nicht mehr da sein und zwar nicht nur deiner, sondern deine ganze Jobfamilie, deine Joblandschaft. Ja, also nicht nur du als Rechtsanwaltsfachangestellter, sondern alle Refas, ja, oder du als Anwalt, völlig ausgerottet. Also man spricht ja quasi von einer Plage. Ja, in der Bibel wird man von der Plage der KI
so
sprechen,
nimmt man wie die das momentan war. Ja? Ja.
So, und davor haben die Leute natürlich Angst. Und ja, vielleicht ist die Angst auch, ja, ich habe keinen Job mehr oder ich verdiene kein Geld mehr. Aber dahinter steckt natürlich die Angst, was bin ich denn noch wert? Wie kann ich denn noch wirken? Und darum ist natürlich so diese Sucht nach der Reproduktion durchs Internet, durch die Medien riesig groß. Mhm. Sich ein Abbild zu schaffen, ja? Mhm. Früher hieß es ja immer, man soll kein Abbild schaffen, also von Gott kein Abbild schaffen. Jetzt ist man ja ebenbildlich, Gott ebenbildlich und von sich selber macht man Abbilder ohne Ende. Selfies, YouTube-Videos, dieses und dieses und dieses und das. Mhm. Um bloß nicht zu sterben, um bloß nicht in Vergessenheit zu geraten. Und wer kann es uns denn eigentlich verübeln? Weil wenn das, was wir da machen, also herstellen, produzieren, schon nichts mehr wert ist und die künstliche Intelligenz macht, ja, was wird denn dann aus mir? Hm. Ja, du hast mir ja schon einen Johanna-Tag gemacht, das muss man ja hier auch mal sagen. Ich bin ja auch schon abgeschafft, du hast mich
absolut.
Ja schon abgeschafft,
ich habe dich schon gesetzt, ja. Also das war das letzte Gespräch, ja, die nächsten Gespräche finden alle mit Johanna da statt, ja. In den KI-Ebenbild, ja.
Na? So, ich kann mir ja jetzt im Grunde auch, ich muss mir jetzt überlegen, wo ich mich demnächst in die Sonne lege und ich habe ja auch kein, du hast mich ja arbeitslos gemacht.
Ja, und deine Kollegin, dein Ebenbild kann irgendwie über 80 Sprachen.
Die kann 80 Sprachen, aber die sieht besser aus, die altert nicht, die muss keine Diät machen, die Leute lieben sie, ja, das ist mir bestätigt worden im Hörsaal, als ich die das erste Mal gezeigt habe, ja. Da saßen alle und haben gesagt, ja, super, und dann haben sie wieder auf mich geguckt und haben gesagt, oh, du bist aber klein, ja, also...
Entschuldige, das war nicht damit geplant. Absolut.
Ja, aber so ist es doch, Raffaele, ja. Und da haben die Leute natürlich auch Angst. Was passiert aus der Angst? Das wissen wir aus Star Wars. Du weißt, ich bin großer Star Wars-Fan. Ja, Angst führt auf die dunkle Seite der Macht, ja. Und dann kommt die Aggression und dann kommt die Gewalt und dann kommen die Kriege. Das sehen wir heute alles simultan.
Ja, es ist schon interessant, gell? Kriege-Thema aufhören passt ja auch ganz gut. Bitte
Stop
aufhören.
War. Make love. Ja.
Ich gehe mal so ein bisschen weiter in deinem Buch. Das sind ja einfach tolle Sachen, die du da beschreibst. Es gibt die Vielleicht-Schublade. Das wollte ich heute nochmal reinbringen hier. Ballast als organisierte Angst. Diese Vielleicht-Schublade, die ich erstaunlicherweise auch habe. Um was geht's da? Aber eins zu eins.
Du, darauf werde ich ja am meisten angesprochen bei dem Buch. Das finde ich ja ganz köstlich. Also du weißt ja, dass mein Verlobter aus Ägypten das Buch als erstes gelesen hat. Und da musste ich so lachen, weil er gesagt hat, sag mal, ist deine Mutter eigentlich meine Mutter? Und zwar deswegen, weil meine Mutter so eine Schublade hatte, in der war so alles drin, der ganze Kram, den man vielleicht noch mal brauchen könnte. Ja, also von der Garnrolle über irgendwelche Batterien, von denen man nicht wusste, ob die funktionieren oder nicht. Irgendwelche Nadeln, alte Briefmarken, von denen man gar nicht wusste, funktionieren die noch oder nicht und so weiter und so weiter. Und der Heißham, der hat dann gesagt, du, meine Mutter hat auch so eine Schublade. Ja, und jetzt sind die ja tausende von Kilometern entfernt, aber anscheinend über alle Kulturen hinweg. Und du jetzt auch in der Schweiz sagst, absolut. Ja, wir haben alle so eine Schublade. Ja, und dieses Aufhören, damit immer alles zu sammeln, für den Fall, dass man es vielleicht doch nochmal brauchen könnte, um am Ende des Lebens dann seinen Kindern wahrscheinlich diese ganzen Sachen zu vermachen. Ich musste ja dann tatsächlich die Wohnung meiner Mutter ausräumen. Ich habe nur vielleicht Schubladen gefunden, ganz ehrlich. Wahnsinn, also Dinge, ja, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten nicht gebraucht waren, aber man hätte nochmal brauchen können, wenn man in die Situation gekommen wäre. Ja, und die Frage ist, wie viel Ballast will man denn mit sich rumschleppen eigentlich? Ja, das ist so ein Punkt. Ja, und dann die stauben zu, die versperren einem den Weg, die hindern einen vielleicht daran, umzuziehen. Ja, irgendwann sammeln sich da Werte an. Man findet nichts mehr, man würde sich gern was Neues anschaffen, aber es sind diese ganzen alten Sachen, deswegen kann man sich nichts Neues anschaffen. Also deswegen diese vielleicht Schubladen, einfach immer mal wieder was rausnehmen, zu überlegen, brauche ich das noch rauszunehmen, zu sagen, wenn ich es bis morgen nicht brauche, dann kommt's weg. Ja, und so langsam anzufangen. Mir haben jetzt schon Leute gesagt, die das Buch geschrieben haben, sie haben tatsächlich jetzt angefangen auszumisten. Das ehrt mich sehr und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Ja.
Also ich werde es auch machen. Ich habe da auch zwei bestimmte solche Schubladen. Eine auf jeden Fall, eine unbewusst. Du weißt, die alten Batterien, oder? Vielleicht mal eine Schere, eine Kordel, irgendwelche alten Sachen da drin. Schlüssel, wo man gar nicht mehr weiß, für was war die eigentlich? Irgendwann mal ein Fahrrad vor 10 Jahren oder so. Entspannt, gell? Trotzdem macht man das nicht. Man schmeißt das Zeug nicht weg. Also ich könnte ja auch schon seit Jahren Sachen wegschmeißen. Irgendwie habe ich es nicht gemacht. Jetzt aber schon. Es ist so ein Stück Vergangenheit, habe ich das Gefühl, was man wegschmeißt.
Ja, Vergangenheit und auch dieses Absichern, ne? Absichern gegen Eventualitäten. Du hast gerade den Schlüssel angesprochen oder die Schlüssel, die man da findet. Ich weiß noch, meine Oma hatte so ein kleines Einwegtütchen, ne? So diese transparenten Küchentütchen und da waren Schlüssel drin ohne Ende. Und ich habe immer gesagt, Oma, wofür sind denn die Schlüssel? Sie gesagt, ich weiß es nicht, aber vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Woraufhin ich dann die Schlüssel genommen habe, bin durchs ganze Haus gerast und habe an jedem Schloss, da war ich 6 oder 7 Jahre alt, ja, und hatte gerade irgendwie meine Sherlock-Holmes-Phase und habe also an jedem Schloss wirklich ausprobiert, welcher Schlüssel zu welchem Schloss passen würde, mit dem wirklich bahnbrechenden Erfolg, dass kein Schlüssel zu keinem Schloss gepasst hat, ja. Also es müssen wirklich uralte Fahrradschlösser, Vorhängeschlösser vom Kuhstall oder irgendetwas gewesen sein. Nichts, aber auch gar nichts hat zueinander gepasst. Habe ich gesagt, Oma, kannst du alle wegwerfen? Hat sie zu mir gesagt, naja, damit warten wir mal noch. Ja, aber worauf? Ja, worauf? Ja, es fliegt ja kein Schloss, ja, kein Vorhängeschloss, kein Fahrradschloss, fliegt ja jetzt in die Schublade, in der dieses Einmachtütchen mit diesem Schlüsselbund drin ist. Tut's ja nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sich einmal so realisiert, sage ich ja auch in dem Buch, benenne mal dein Problem, das du da hast eigentlich so, ja? Bring's mal auf den Punkt. Ich habe da jetzt also einen Schlüsselbund, den ich auch nie rausnehme und anwende. Sprich, selbst wenn irgendwo anders auf dieser Welt irgendwie ein Schloss ist, ich werde Schlüssel und Schloss nie zusammenbringen, also kann ich die Schlüssel auch wegtun.
Das ist Wahnsinn. Du beschreibst dein Buch ja auch so nach dem Motto, organisierte Angst, materieller Ballast als organisierte Angst. Und bevor man große Entscheidungen trifft, sollte man, wenn man nicht diesen Schritt gehen kann, also dieses Aufhören nicht umsetzen kann, ist ja auch so, wo du sagst, als Methode auch, also wie komme ich dazu, zum Aufhören mal damit anzufangen?
Ne? Ja.
Ausmisten.
Ja, ja. Weil du hast das ja auch alles im Kopf. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute mir jeden Tag erzählen, sie würden gern umziehen, auswandern, sich kleiner setzen, sich größer setzen. Und dann kommt als Argument immer, ach, wir haben ja so viel Zeug. Ja. Und dann frage ich immer, ja, was hast du denn schon dagegen gemacht? Und dann wird immer aufgezählt, wie viel Aufräumbücher sie schon und wie viel, ja, Organisationshilfen sie schon ausprobiert haben. Und dann sind sie aber immer irgendwo stecken geblieben. Warum? Weil dann auch noch diese Nostalgiefalle dazu kam, ja. Dann haben sie angefangen mit dem Kleiderschrank. Dann ist das Palmenhemd rausgekommen. Ach, das Palmenhemd vor 18,5 Jahren auf der einen Party. Weißt du noch damals, Schatz, als du so gut ausgesehen hast in dem Palmenhemd? Dann kommt der andere und sagt, du, ich hasse dieses Palmenhemd einfach. Und dann wird gestritten über das Palmenhemd. Das Palmenhemd kommt wieder ganz tief hinten in den Schrank rein, anstatt dass man es dann wirklich auch mal wegwirft, damit es nicht mehr im Kopf ist. Ne? Aber nein, und dann ist noch ein Streit im Haus und dann sagt man, siehst du, hätten wir mit dem Aufräumen gar nicht erst angefangen.
Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Und schon wieder hängt man in der Vergangenheit als wichtiger als die Zukunft.
Ja, und das ist es. Es hält uns einfach sehr. Und ich denke, es wäre halt gut, wenn man immer so wenig Ballast wie möglich hätte. Ich bin ja auch mal den Jakobsweg gelaufen. Hm. Und da habe ich gelernt, dass so ein Rucksack und da drauf vielleicht noch eine Isomatte, es reicht eigentlich. Ja. Es reicht, um durchs Leben zu kommen.
Dieses neu gelebte Minimalismus ist ja auch so ein Trendchen unserer Kultur zumindest. Ne?
Ja, aber Ausmisten, weißt du, ist es neu gelebt? Ja, du hast die Gallier zitiert, dann kannst du auch gleich zu den Nomaden gehen, sind wir wieder in Ägypten, ja, da gibt's die Beduinenvölker. Ist das eigentlich so neu mit dem Minimalismus oder ist nicht unsere sesshafte Kultur eigentlich eher eine relativ neue? Ja, dass wir in unseren schönen Hocheffizienzhäusern sitzen und uns da so gemütlich mit unseren Einbauküchen und so weiter eingerichtet haben.
Ja, ja,
jeder dann hat seine Waschmaschine, seinen Trockner und so weiter. Ja,
ja, das ist schon richtig, was du sagst. Das ist auch so bei den Häusern, unseren Kindern. Jedes Haus hat im Garten so ein, wie sagt man, einen Pool, einen Trampolin, weißt du, eine Rutsche, jeder. Also da hast du irgendwie 10 Häuser und jeder hat genau das Gleiche. Weißt du, denke ich mal, warum? Da gehen die gar nicht mehr zu den anderen, ne? Da bleiben die bei sich und so und es ist gar nicht nötig. Es ist natürlich auch ein bisschen unser System. Du brauchst das unbedingt, ja, und es muss hier und jetzt sein, vor deiner Nase und so, statt man sich, wie früher, aber gab es einen Spielplatz, wo ich klein war, ist mal hinmarschiert, ne? Hat man sich getroffen und das war gut so.
Ja.
Ich hab noch was hier. Du hast ja so Strategien mal, wie man zum Aufhören kommt. Wollte ich am Ende noch mit dir mal durchgehen. Da hast du so die Pferdeübungen, Teestrategie. Eins fand ich ganz gut. Das ist alles gut, aber vom Namen her ist es mir nie bewusst gewesen. Du schreibst in deinem Buch Exnovation statt Innovation. Und plädierst fürs Verlernen. Das fand ich cool.
Ja.
Was?
Also unlearn what you have learned. Ja, das habe ich auch mal in einem ganz tollen Seminar gehört. Es gibt's übrigens auch bei Star Wars. Ja, unlearn what you have learned. Wir machen mal ein ganz klassisches Beispiel.
Ja,
kennst du noch Doppelkassettendeck? Hast du noch Kassetten so gehabt früher als Kind?
Ja, habe ich sogar heute noch. Die 3 Fragezeichen und sowas.
3 Fragezeichen, so. Und ich habe früher immer die Hitparade gehört, ja, und habe dann immer meine Mitschnitte gemacht. Und mit zweimal Doppelfinger habe ich dann immer Doppelkassettentapes aufgenommen, ja, und meine Mitschnitte gemacht. So, und irgendwann gab es keine Kassetten mehr und irgendwann gab es keine Doppelkassettentapes mehr und so weiter. Und zwar erzählen wir uns jetzt immer noch diese Geschichte, wie schön die damalige Zeit war. Aber die war nicht wirklich so schön. Ja? Also erstens hat der Moderator immer reingequatscht und wir haben uns immer tödlich geärgert. Weißt du noch, dass wir den Song...
Absichtlich hat er das gemacht. Der musste genau das wir aufnehmen.
Aber ne, wir haben den Song nie richtig draufgebracht. Das war schon mal das Erste. Und das Zweite, diese Kassetten waren grauenhaft, weil dieses Band hat sich immer aufgenudelt und man konnte es nicht beliebig überspielen und so weiter und so weiter. Also... Unlearn what you have learned meint eigentlich salopp gesagt zu hinterfragen. Du hast mal was gelernt, aber ist das wirklich in der heutigen Zeit noch so nütze? Ja. Also mit der Doppelkassettentechnik, das nutzt mir heute nichts mehr. Und dass ich dann mir auch noch heute mit dir zusammen aus nostalgischen Gründen erzähle, wie toll die damalige Zeit war, die gar nicht so toll war, wie ich mir damals so schön geredet habe. Nur damit ich heute nichts Neues lernen muss, sondern mit dir. Ja, am besten hier oder später dann beim Bier oder so erzählen kann, Faele und die gute alte Zeit und so weiter, bringt mir nichts. Hält mich nur davon ab, ja, erstens der Wahrheit ins Auge zu blicken, so doll war es nicht. Und zweitens zu sagen, ey, was können wir denn heute lernen, was uns viel besser kommt für heute und für die Zukunft. Und das sind so die 3 Fragen. Also erstens so dieses, was muss ich aufhören, stopping, ja. Dann, was muss ich entscheiden? Nämlich wirklich zu sagen, jedes Ding hat seine Zeit. Ja, aber dann ist es auch wieder gut. Ja, ich bin doch auch froh, dass ich kein Auto mehr habe, wo ich kurbeln muss. Und ich bin ja dankbar, dass wir damals kurbeln konnten und wussten, wie es geht. Aber nutzt mir das heute noch mit dem EK? Nein, natürlich nicht. Ja, so, also hör, du kannst es wieder verlernen, das ist in Ordnung. Und dazu darfst du dich auch entscheiden. Aber du musst auch zeitgleich die Kapazität in deinem Hirn nutzen, was Neues zu lernen, was dich heute und morgen wieder erfolgreich macht, anstatt an dem Alten so zu kleben.
Und heute mehr denn je bei der schnellen
Ja.
Veränderung in dem Tempo. Es blockiert einen, wenn du hängen bleibst. Also wenn ich hängen bleiben würde, was ich nicht tue, dann würde ich gar nicht so weit sein jetzt auch und auch das genießen, wie wir es ja auch gesagt haben. Du sitzt jetzt da in Frankfurt, ja, ich
Ja,
hier in der
ja,
Schweiz und wir machen locker ein
ja,
Gespräch, zeichne es
ja,
auf, wird
ja,
vertrieben, alle
ja.
können reinhören später. Das ist auch der Fortschritt. Und ich finde schon, wir haben ganz tolle Sachen, die wir nutzen können. Auch KI hilft uns, wenn wir es richtig nutzen.
Total,
Und das ist ja der Punkt. Ja. Darum
total.
geht's. Ja.
Total. Und ich finde das so wichtig, weil du kannst natürlich gerade, wenn wir noch mal kurz einen Flashback machen, Corona, alle Beraterinnen und Berater haben gesagt, ach ja, ich kann jetzt meine Kunden nicht mehr physisch besuchen und mein Business ist platt.
Ja.
Ja? Und ich habe stattdessen einfach so einen SOS-Button auf meine Homepage gesetzt und habe gesagt, hier Entscheidungshilfe, buche jetzt, kleiner Preis. Ich war ausgebucht von morgens bis abends, weißt du? Ich habe das einfach mit Zoom und mit meinem Kalender verknüpft. Die Leute konnten sich ihren Termin einbuchen, fertig. Es war ganz wunderbar. Mir hat es finanziell über die Runden geholfen, aber ich hatte auch, also wirklich innerhalb kürzester Zeit einen Datenstamm von Problemen, die die Leute hatten, von Kontakten, von Möglichkeiten, damit weiter umzugehen. Ich habe daraus ein Buch gemacht, ich habe mir einen Namen gemacht als Entscheidungsexpertin. Weißt du, hätte ich jetzt einfach nur gesagt, nee, man muss als Berater physisch vor Ort sein, hätte mich mit allen anderen Beratern darüber unterhalten, was das für eine Unverschämtheit ist, dass man nicht mehr physisch vor Ort sein kann. Ja, lieber Gott, du, dann würde ich heute, wäre ich pleite, dann würde ich, keine Ahnung, bei Aldi kassieren oder so. Und ich habe nichts dagegen, dass man bei Aldi kassiert, überhaupt nicht. Aber meinen Job könnte ich dann heute nicht mehr machen.
Ja, das ist wirklich so, das ist der Fortschritt, der vieles möglich macht. Auch übergreifend Arbeit mit Menschen, die man so gar nicht treffen kann, könnte vielleicht auch aufgrund der Entfernung und so in der Kürze. Und da kann man tolle
Wenn
Sachen
ich
machen.
mit
Ja,
fortschreite, und das meine
richtig.
ich damit, ja, also wenn ich auch fortschreite, also mich fortbewege von dem, was ich mal gelernt habe, hin zu dem, was ich jetzt lernen müsste. Und Raffaele, ich bin auch nicht, ich sag's ja, also ich bin ja längst nicht wie du, du bist ja ein Vorbild für ganz viele Menschen. Ich bin längst nicht so, dass ich sage, oh ja, ich finde das jetzt alles toll oder ich habe auf alle Technik Lust, ja. Ich bin ja so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt oder den Marcel, der mir hilft, den du ja auch kennst oder so, ja. Aber ganz ehrlich, ich tue mich in vielen Dingen auch schwer. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich denke, um dein Core-Business zu erhalten, muss man Dinge verlernen, damit man die Kapazitäten wieder frei hat. Wie auf so einer Festplatte,
Für
weißt du, muss sie
neue
zwischendurch
Sachen.
komprimieren, freimachen,
Richtig.
komprimieren, freimachen.
Absolut.
Oder Speicherplatz dazu kaufen. Ja, muss können,
Ja,
geht auch.
das kann man vielleicht demnächst auch noch. Ne? Johanna, wir kommen so langsam zum Ende. Es gibt
Ja.
noch einen, ich möchte den mit reinbringen noch. Du hast mir das mal gesagt. Du hast einen Leitspruch, und zwar ein Zitat von Gilles Sander.
Ja.
Und
Ja.
was ist das für ein Spruch? Weil ich finde, der passt auch gut zu dem ganzen Buch und zu deiner
Ja.
Lebensphilosophie.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns ja schon oft über das Leben unterhalten und wir hatten ja beide auch nicht nur so leichte Phasen, aber haben uns
Ja.
da auch immer wieder so draus rausgelaviriert und
Ja.
deswegen sind wir auch, glaube ich, gute Ansprechpartner jetzt heute für unsere Kunden, die sagen, boah, wir haben da was zu stemmen und wir nehmen das ja nicht auf die leichte Schulter, ja? Und wir misstrauen ja auch immer so den Leuten, die sagen, alles kein Problem, ja, und
Ja.
hinterher kommt, es gibt dann doch große Probleme.
Absolut. Ja.
Sondern im Gegenteil, wir sagen, und das ist der Spruch, auf den du hinaus möchtest, und der steht auch in meinem Buch, am Ende muss es leicht sein, hat die Jill Sander gesagt. Und die Jill Sander ist ja bekannt für ihre minimalistischen Schnitte, für ihre Klarheit in der Mode, und zugleich war sie aber immer ein Workaholic. Ja, also immer jemand, die unglaublich viel gearbeitet hat, sich auch im Vorfeld immer Gedanken gemacht hat, wie sind die nächsten Kollektionen, woher kriege ich tolle Stoffe, ist weit gereist, um mit den Leuten zusammenzusitzen, über Techniken und so weiter zu sprechen, hat sich's also gar nicht leicht gemacht, damit aber hinterher der Eindruck umso leichter war, ja? Wie so bei so einer prima Ballerina, ja, du trainierst unglaublich hart, Füße blutig, aber hinterher war der Eindruck ein umso leichterer.
Das ist
und
richtig.
Und dafür bewundere ich sie. Dafür bewundere ich sie sehr.
Das hast du mir genauso mal erzählt und ich wollte sie mit reinbringen im Podcast. Ich sehe es wie du auch. Oft wirkt dann am Schluss ein Coaching, ein Workshop und so. Denk, oh, das war so leicht und locker, flockig.
Ja.
Aber da ist viel Arbeit dahinter, dass es so wirkt. Ne?
Johanna. Oh, und wenn man da vielleicht noch kurz rein darf, also Schlusssatz dazu.
Ja.
Die Leute verhandeln ja immer sehr gerne über Honorare.
Ja.
Und fragen dann, Raffaele, warum rufst du dein Honorar auf? Oder Johanna, warum rufst du dein Honorar auf? Es gibt ja da draußen durchaus Leute, die sind günstiger oder wie auch immer. Ja, aber die haben nicht den Weg. Die haben nicht den steinernen Weg. Und die haben sich auch im Vorfeld nicht diese Gedanken gemacht, damit es bei dir im Unternehmen so leicht und so geschmeidig läuft. Und wir räumen mit dieser Möglichkeit schon auf, dass es Probleme geben könnte unterwegs. Ja? Also das ist sozusagen dieses Jill Sander-Versprechen. Ja? Also wir gehen mit dir. Ich habe mir das im Vorfeld überlegt. Sicherlich wird es unterwegs nicht einfach sein, aber am Ende ist es dafür tipptopp. Ja? Und das können andere Leute nicht. Und dafür kostet es halt einen Preis, weil ich diese Eventualitäten mit einräume.
Das sind die Erfahrungen, auch die ganzen Negativerfahrungen, positiv, Geld versenkt in Kurse, Coachings, wo nichts gebracht haben, Tausende.
Ja.
Und unseren Kunden ersparen wir das. Wir gehen, wir haben das durch und die müssen es nicht durchmachen. Und das ist auch alles, sage ich mal, im Preis mit drin. Ne?
Richtig, richtig.
Ich wollte hier noch, eigentlich haben wir schon ein paar Sachen, ich habe so drei Fragen am Schluss jetzt hier bei Webinarhelden in unserem Blog, der ja auf YouTube und Podigy, YouTube und Spotify und Co. Veröffentlicht wird. Drei Fragen, immer gleich. Eigentlich hast du schon beantwortet, und zwar, was war der wichtigste Wendepunkt auf deinem Weg zum Erfolg? Also wo du gespürt hast, jetzt gab's da einen, jetzt kommt der Erfolg, das hat mir geholfen, nochmal Energie zu tanken. Gab's da so Mensch, Punkt, Situation?
Natürlich gibt's da mehrere, aber gerade nochmal diese Corona-Wende, die hat mir nochmal gezeigt, es gibt jetzt hier nur up or out. Also das war wirklich so up or out, ja. Und ich glaube da fest dran, dass es so gerade in diesen Situationen der Krise, meine Situationen sind immer die der Krise. Ich bin so ein richtiger Krisenmanager, so ein Change Manager tatsächlich, ja. Also wo man immer zu radikalen Lösungen greifen muss. Und das habe ich gemacht. Also ich bin da in eine Sichtbarkeit gegangen mit einer ganz unkonventionellen Lösung. Und das würde ich auch nur jedem empfehlen, in Krisenzeiten nicht auf Sicherheit zu setzen. Also nicht darauf zu setzen, es noch besser, noch feiner, noch ein bisschen schöner zu machen oder irgendwelche Versprechungen zu machen. Nein, sondern eine radikale Lösung zu wählen. Ja.
Auch da also wieder
das
aufhören.
War auf jeden Fall.
Aufhören, zack, nicht da hinten.
Genau, und das habe ich aber auch nicht bis Ultimo gemacht, sondern als das dann ausgereizt war und die Leute und man sich wieder bewegen konnte und ich da draußen einen Kundenstamm erreicht hatte und das Buch geschrieben hat und so weiter, bin ich sofort umgeswitcht, habe ich sofort wieder gesagt, so und jetzt wieder normale Beratung, aber fokussiert auf das Thema Entscheidung.
Also auch angepasst, da hast du eigentlich auch schon uns einen Tipp mitgegeben, den Zuhörern, was sie umsetzen sollten, ist, wenn sie es tun, richtig. Und dazu stehen und aufhören an alte Sachen, die nicht mehr funktionieren, alte Zöpfe, wie heißt dieser Spruch, abschneiden, machen, umsetzen, nach vorne gucken.
Ja.
Am Schluss noch ein Gedanke, den du heute uns mitgibst, so am Schluss, so zum Verabschieden unserer Zuhörer. Ein Gedanke, den du uns mit auf den Weg gibst.
Du hast es gerade schon angesprochen in einem Wort, anpassen. Anpassen finde ich ein ganz tolles Wort. Das hat ja eine negative Konnotation, so nach dem Motto, ich passe mich an die Masse an. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine an Herausforderungen und zukünftige Situationen anpassen, wie es die Evolution erfordert. Ja, also wirklich zu sagen, okay, jetzt ist Geschwindigkeit gefragt, dann muss ich auch an meiner Geschwindigkeit arbeiten, schnellere Entscheidungen treffen, anstatt Tempo rauszunehmen, ja. hier immer diese Phrasen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Nein, jetzt steht Technik im Mittelpunkt, liebe Leute. Und zwar muss die Technik sauber laufen, damit wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt holen können. Zum Beispiel, hinterfragt eure Thesen, hinterfragt eure Leistungsversprechen. Das habe ich zum Beispiel immer gemacht, ja. Leistungsversprechen. Ich habe nie gesagt, ich bin der Beste oder ich bin die Erfahrenste oder ich bin die Erste am Markt oder sowas. Das ist alles Bullshit. Sondern wirklich zu gucken, ich hatte zum Beispiel mal ein Leistungsversprechen, wie mein Vater. Meine Eltern kommen ja aus der Medizin. Mein Vater hat immer gesagt, kein Mensch geht hier mit Schmerzen aus der Praxis. Ja, und dann habe ich nicht gesagt, hier alles kein Problem, den Leuten werden die Probleme gelöst, aber ich treffe mit jedem Kunden und Klienten gleich in der ersten Sitzung eine Entscheidung. Und das habe ich bis heute auch durchgehalten. Ja, weil die Leute brauchen schnelle Lösungen. Und also überlegt euch wirklich, wenn ich da deine Hörerinnen und Hörer jetzt so direkt ansprechen darf, ja, aber überlegt euch eure Leistungsversprechen. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Und adaptiert die an den Zahn der Zeit.
Anpassen, die gerade jetzt in dieser Zeit und die Möglichkeiten auch positiv gesehen, nicht nur kritisch, was alles möglich ist, sonst verpasst man vielleicht auch einfach, nennen wir es mal, den Zug, ne?
Ja.
Johanna, vielen Dank für das Gespräch, gell? Den Start mit Webinarhelden jetzt hier im Podcast. Danke, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Und das Buch Aufhören kann ich empfehlen. Ich habe sogar das Hardbuch, also das Hardcover, sagt man, ne, Buch bestellt. Das jetzt kommt heute übrigens, habe gerade eine Nachricht bekommen. Und online habe ich es ja schon bestellt, Prime. Ich kann es empfehlen. Schön. Ich werde den Link zu Amazon hier unten in die Shownotes tun und dann könnt ihr das auch mal bestellen, euch anschauen. Johanna, toll. Das war's, gell? Ich freue mich und bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Raffaele. Alles Gute und ich bin immer Fan deines Podcasts. Sag mir, wann er gesendet wird, dann teile ich weiter.
Das machen wir, Johanna. Und super. Bis dahin, gell, auch Zuhörern, schöne Zeit. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung oder teile diese Episode mit deinem Netzwerk. So begeisterst du mehr Menschen für Webinare, KI und digitale Bildung. Willst du dein Wissen in ein Webinar verwandeln, das neue Kunden gewinnt? Buche jetzt dein kostenloses Strategiegespräch über den Link in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bis zur nächsten Folge.